Radio SRF.
18 Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Barack Obama spielt auf Zeit. Ohne den Segen des Kongresses will er das syrische Regime nicht angreifen. Wir haben die Reaktionen aus den USA und dem Nahen Osten. Peer Steinbrück muss punkten. Aber was, wenn er im Fernsehduell gegen Merkel daneben schießt?
Das ist eigentlich das große Problem von Steinbrücks Rhetorik. Er ist unbeständig, er ist mal grandios, mal vergreift es sich auch im Ton.
Wir sprechen mit dem Rhetorikprofessor. Und?
Schwingerfeldig, 2013, Sempach Matthias!
Der Berner gewinnt am eidgenössischen Schwingfest alle 8 Gänge. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Damian Rast.
Beim Giftgasangriff in Syrien vor 1,5 Wochen ist, laut den USA, erwiesenermaßen Sarin eingesetzt worden. Wie US-Außenminister John Kerry dem Fernsehsender NBC News sagte, verfügen die USA über Haar- und Blutproben von Menschen aus der Gegend um Damaskus, die den Einsatz des Giftgases beweisen. Seit Beginn des Syrien-Konflikts im März 2011 sind, nach Angaben der syrischen Regierungsgegner, mehr als 110.000 Menschen getötet worden. Über 40.000 davon seien Zivilisten gewesen, teilt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, die der Opposition nahesteht. Die radioaktive Strahlenbelastung beim japanischen Atomkraftwerk Fukushima hat sich erhöht, wie der Betreiber TEPCO bekannt gab. Die Strahlung rund um Kühltanks des zerstörten Reaktors sei innerhalb von einer Woche um das 18-fache gestiegen. Die Belastung beläuft sich, nach Angaben von TEPCO, auf 1800 Millisievert pro Stunde. Die genaue Ursache für die erhöhten Werte würden untersucht. Ein Grund dafür könnte die Anwendung von genaueren Messinstrumenten sein, wie ein Sprecher sagte. Der britische Journalist und Fernsehmoderator David Frost ist gestorben, im Alter von 74 Jahren. Mehr als 50 Jahre lang stand Frost für zahlreiche Sender vor der Fernsehkamera. 1977 gelangte er zu Weltruhm, als er den zurückgetretenen US-Präsidenten Richard Nixon befragte und ihn in mehreren Interviews zu Eingeständnissen brachte. Die Gespräche wurden mit unter dem Titel Frost-Nixon auch verfilmt. In Südafrika ist der ehemalige Präsident Nelson Mandela aus dem Spital entlassen worden. Er sei in sein Haus in Johannesburg gebracht worden, teilte das Büro des jetzigen Präsidenten Jacob Zuma mit. Der Zustand des 95-jährigen Friedensnobelpreisträgers sei aber nach wie vor kritisch, hieß es weiter. Mandela war seit dem 8. Juni wegen einer Lungenentzündung in einem Spital in Pretoria. Der Emmentaler Matthias Sempach ist der neue Schwingerkönig. Er gewann beim eidgenössischen Schwing- und Elplerfest in Burgdorf alle 8 Gänge. Nach dem erfolgreichen Schlussgang gegen Christian Stucki ließ er sich als Sieger feiern. Aus Burgdorf, Beat Sprecher.
Matthias Sempach war der Dominator in seinem eigenen Garten. Er wohnt neben Burgdorf und ließ sich durch den zusätzlichen Druck überhaupt nicht aus dem Konzept bringen und siegte souverän. Der 27-jährige Berner, ein Kämpfer, aber eher ein Stiller.
Es tut mir leid, aber ich bin jetzt noch nicht ganz angekommen und fühle mich wie noch wie eine Röhrin. Ich kann noch nicht aus, aber ich werde ganz sicher rauskommen.
Die große Freude wird sicher noch kommen, denn mit diesem Sieg erfüllte sich Matthias Sempach einen Lebenstraum.
Ich glaube, es ist einfach meine grösste Leidenschaft. Ich habe schon als Kind immer für das geträumt, habe immer geschafft, habe immer das Glück, dass ich gesund war und habe sicher auch ganz ein gutes Team im Rücken.
Matthias Sempach krönt mit diesem Sieg nicht nur seine überlegene Leistung, sondern unterstreicht auch die Vormachtstellung seines Berner Kantonalverbandes. Die Berner waren an diesem eidgenössischen Schwingfest wirklich nicht zu bremsen und feiern mit Sempach und Stucki einen Doppelsieg.
Zum Fußball. In der Super League hat der FC Basel den Rückstand auf die Young Boys verkürzt, mit einem 2:1 gegen die Berner. In der Tabelle liegt Basel nun auf Platz 3, 3 Punkte hinter Ibe. Die übrigen Resultate von heute Nachmittag. St. Gallen gewinnt gegen Luzern 4:1 und Thun schlägt Lausanne ebenfalls 4:1. Das Wetter. Im Norden hat es morgen zunächst noch dichtere Wolken, tagsüber wird es aber immer sonniger. Die Temperatur steigt auf rund 22 Grad. Im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne bei 25 bis 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Was steckt hinter Obamas neuester Wolte, die Frage zur Syrien-Strategie des US-Präsidenten? Wer ist rhetorisch besser gerüstet, die Frage vor dem Duell Merkel gegen Steinbrück? Was bringen die neuen tierfreundlichen Ställe?
Das ist eine Tierquälerei. Da hat man über die Schnur gehauen, da ist man zu breit gegangen.
Klagt Bauer Zwingli, wir haben auch die Gegenseite. Dann braucht es für eine Geburt Eichenparkett? Aber sicher, findet der Spitaldirektor.
Die Geburtshilfe als Sympathieträger gibt eine emotionale Bindung zum Spital. Das kann dann durchaus Auswirkungen haben für spätere Eingriffe, die am Spital gemacht werden.
Risiken und Nebenwirkungen des Spitalwettbewerbs. Und in international auf SRF 1 gleich nach diesem Echo der Zeit die Reportage aus der spanischen Enklave Melilla vom Zaun der flüchtigen Hoffnung. Es ist eine Inszenierung mit eigenartigem Drehbuch. Freitag. US-Außenminister Kerry präsentiert angebliche Beweise für einen Giftgasangriff durch die syrische Armee. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur wann die Amerikaner das Assad-Regime angreifen. Doch dann, gestern Samstag, Auftritt Obama. Der Präsident wiederholt, der syrische Angriff auf die Menschenwürde dürfe nicht ungestraft bleiben. Er betont auch, er könne einen Militärschlag gegen Assad im Alleingang anordnen. Doch dann das große Aber. Bevor amerikanische Raketen fliegen, wolle er die Zustimmung des Kongresses. Bert Soltermann in Washington, wie ist Obamas Entscheid in den USA angekommen?
Unterschiedlich. Die außenpolitischen Experten äußern sich in ersten Reaktionen eher skeptisch. Zum Beispiel der Präsident des einflussreichen Council on Foreign Relations, der sagte, Obama würde anders als in Libyen nicht mal mehr von hinten führen, sondern gar nicht mehr. Andere fürchten um den Einfluss und die Glaubwürdigkeit der USA. Es gibt aber auch positive Reaktionen, vor allem aus dem Volk. Dort hört man dann Stimmen wie, wir haben genug von diesen Kriegen, der eigene Alltag ist uns wichtiger als die große Weltpolitik, und viele Leute auf der Straße zum Beispiel, die finden das gar nicht so schlecht, dass man etwas länger vielleicht zuwartet mit einem Kriegseinsatz.
Und was sagen die Parlamentarier, die nun mitentscheiden müssen?
Alle finden es gut, dass der Kongress mitreden darf, und man hat ein wenig das Gefühl, noch nicht ganz alle sind sich bewusst, dass sie am Ende eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Folgen fällen müssen.
Zugeschaltet ist jetzt auch Philipp Scholkmann, unser Nahostkorrespondent. Wie reagiert man denn in Syrien auf Obamas Pläne?
Das Regime Assad in Damaskus lobt einen historischen Rückzieher Obamas und ermutigt jetzt den Kongress, tatsächlich Nein zu sagen. Assad warnt aber gleichzeitig, Syrien bleibe gewappnet und werde jedem Angriff von außen entschlossen die Stirn bieten. Die Assad-Gegner dagegen sind enttäuscht. Das politische Bündnis der bewaffneten Opposition schreibt zwar eher diplomatisch, es vertraue nun darauf, dass der Kongress richtig entscheide, also Militärschläge gegen Assad erlaube. Im Gespräch aber sind die Exponenten der Opposition weniger diplomatisch, sagen, Obamas Gang vors Parlament sei ein klarer Fehler, denn jeder Aufschub, jede Unsicherheit auch spiele nur dem Regime Assad in die Hände.
Verschiedene Länder in der arabischen Welt würden einen amerikanischen Militärschlag gegen Syrien begrüßen. Die dürften auch enttäuscht sein.
Ja, das gilt vor allem natürlich für die wichtigsten Sponsoren der syrischen Rebellen am Golf, Katar, Saudi-Arabien. Der saudische Außenminister hat das heute Abend auch klar gesagt, dass sein Land einen solchen Angriff unterstützen würde, wie überhaupt alles, was das Regime Assad schwächen könnte. Aber es gibt auch die anderen Länder, Jordanien, Irak, Libanon, die arabischen Nachbarn von Syrien beispielsweise. Die sind auf einer abwartend bis ablehnenden Position. Sie nehmen ja jetzt schon zusammen weit über 1 Million syrische Flüchtlinge auf und hätten die Folgen eines Militärschlags am unmittelbarsten zu tragen und bleiben entsprechend skeptisch. Ägypten, dieses neue Ägypten der Generäle, sagt sogar klar Nein zu einer ausländischen Intervention in Syrien. Vor diesem Hintergrund tagen zur Stunde in Kairo die Außenminister der Arabischen Liga. Sie sollten eine gemeinsame Position finden zu den neuesten Entwicklungen. Aber Sie sehen schon, angesichts der Divergenzen dürfte das nicht einfach werden.
Präsident Obama hält ja daran fest, dass er einen Militärschlag gegen Syrien will, aber er will eben den Segen des Parlaments dafür. Beat Soltermann in Washington, was, wenn der Kongress diesen Militärschlag am Schluss ablehnt?
Das ist die große Frage und das ist auch das große Risiko, das Obama eingeht. Denn würde der Kongress heute abstimmen, wäre ein Ja alles andere als sicher. Das sagen die Mitarbeiter von Senatoren und Repräsentanten hier in Washington. Bis zur Abstimmung in einigen Tagen muss Obama also jede Minute darauf verwenden, die Politiker zu überzeugen. Und zwar, muss man sagen, die Politiker in beiden Parteien. Bei den Republikanern gibt es eine ziemlich große Zahl von Isolationisten mittlerweile, vor allem bei den Tea Party-Leuten und bei den Demokraten. Hat es Vertreter, die schon beim Irakkrieg 2002 in Washington waren. Die fragen sich dreimal, ob sie wirklich einen weiteren Kriegseinsatz genehmigen wollen. Theoretisch könnte Obama selbst bei einem Nein des Kongresses in Syrien zuschlagen. Rechtlich ist ein Kongressbeschluss nicht nötig, aber dann würde die ganze Übung jetzt keinen Sinn machen. Und deshalb glaube ich, bei einem Nein müsste Obama wohl eine alternative Lösung finden.
Der Kongress tritt erst übernächste Woche zusammen. Das wird also noch einen Moment dauern, bis diese Entscheidung gefallen ist. Die Verunsicherung bis dahin, die dürfte auch nicht leicht auszustehen sein.
Ja, aber Obama und sein Team gewinnen auch Zeit. Und Außenminister John Kerry hat soeben in einem Fernsehinterview gesagt, die Zeit spiele für das Team Obama. Neue Beweise, etwa dass offenbar Sarin in Syrien zum Einsatz kam, würden die Position der USA stärken. Bis zum Kongressentscheid sollte auch der Bericht der UNO-Inspektoren vorliegen. Vor allem aber wird Obama weiter versuchen, andere Staaten von der Notwendigkeit einer militärischen oder vielleicht noch viel besser einer politischen Lösung zu überzeugen. Der G20-Gipfel in St. Petersburg kommende Woche ist dafür geradezu ideal.
Trotzdem der Eindruck, Barack Obama schrecke vor dem selbst angekündigten Militärschlag zurück, der bleibt. Weiß man, wieso Obama diese Wende jetzt gemacht hat?
Ja, Barack Obama, das hat man in den letzten Tagen sehr deutlich gespürt hier. Der war nicht wirklich so für einen Militärschlag. Es war ihm nicht wohl. Der ist riskant, ein solcher Schlag. Die Folgen sind schwer absehbar. Dann sagten die Briten noch nein. Und ausgerechnet jener Präsident, der angetreten war, um die Kriege in Irak und Afghanistan zu beenden, sollte nun einen neuen lancieren. Der innere Kreis der Obama-Regierung hat bis Freitagnacht, kann man lesen, noch über Angriffsziele diskutiert. Obama hat sich dann zurückgezogen und offenbar allein und für alle ziemlich überraschend und unerwartet seine Entscheidung getroffen. Der ist auch deshalb so überraschend, der Entscheid, weil Obama beim Libyen-Angriff vor ein paar Jahren den Kongress nicht mal beraten ließ. Nun soll er sogar entscheiden. Ein taktischer Schachzug, mit dem Obama hofft, dass er sich wieder aus einer Ecke, in die er sich mit seinen Aussagen über die rote Linie selber drängen ließ, herausmanövrieren kann.
Erhard Soltermann aus Washington war das und vorher Philipp Scholkmann aus Beirut. Sie?
Die CDU-geführte christlich-liberale Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, weil wir mit dem tiefsten Stand der Arbeitslosigkeit seit 1990 und dem höchsten Stand der Erwerbstätigkeit, den wir jemals hatten, für Millionen Menschen und Familien Arbeit und Sicherheit geschaffen haben.
Oder er.
Die Bundesregierung, liebe Genossinnen und Genossen, hat nichts mehr im Regal, aber sehr viele schöne Schachteln im Schaufenster.
Pierre Steinbrück und Angela Merkel, sie duellieren sich ums deutsche Kanzleramt heute Abend um 8:30 live am Fernsehen. ARD, ZDF, RTL und Pro7 übertragen. Millionen werden zuschauen. Jede Formulierung, jeder Lapsus, und sei er noch so klein, wird analysiert werden. Wir wollten im Vornherein wissen, wer denn rhetorisch besser gerüstet ist für das Duell. Ich habe deshalb Dietmar Till, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen, gefragt. Wer gewinnt das Fernsehduell? SPD-Mann Steinbrück oder CDU-Kanzlerin Merkel?
Wenn wir morgen früh oder heute Abend schon die Politiker uns anhören, die das Ereignis auch kommentieren werden, werden wir hören, dass beide gewonnen haben.
Wieso?
Weil natürlich jeder versucht, im Nachgang, in der Kommentierung nochmal, egal wie die Performance war, sozusagen den eigenen Kandidaten, die Kandidatin zum Sieger zu erklären. Weil wir wissen, dass diese Nachkommentierung für die Wählerinnen und Wähler ganz, ganz wichtig ist.
Für Steinbrück gilt dieses TV-Duell ja gewissermaßen als letzte Chance, der Kanzlerin doch noch gefährlich zu werden bei den Wahlen. Was erwarten Sie rhetorisch von ihm?
Also ich erwarte, dass er sehr aggressiv auftreten wird, dass er tatsächlich auch versucht, nochmal Punkte zu machen, dass er vielleicht auch versucht, die Kanzlerin, die ihn ja während des Wahlkampfs bisher praktisch hat ignoriert, auch auf sie einzugehen und sie auch ein bisschen anzugreifen versucht.
Die Aggressivität ist Steinbrücks Stärke, aber sie ist auch eine Schwäche. Immer wieder macht er rhetorische Eigentore. Wie groß ist die Gefahr, dass ihm das heute Abend unterläuft?
Da bin ich selber auch gespannt. Das ist eigentlich das große Problem von Steinbrücks Rhetorik. Er ist unbeständig, er ist mal grandios, mal vergreift es sich auch im Ton. Und wenn wir letzte Woche gehört haben, als er das 100-Tage-Programm der SPD vorgestellt hat, mit dem Satz eingeleitet, bei uns rockt es, dann weiß man, dass er auch manchmal sich tatsächlich auch in der Wortwahl vergreift. Und das bin ich sehr gespannt, ob das heute Abend auch passiert.
Angela Merkel, Sie haben es vorhin angesprochen, hat Steinbrück bis jetzt ziemlich erfolgreich ignoriert. Heute Abend wird sie das so leicht nicht können. Welche Strategie wird sie denn wählen?
Sie wird sich natürlich als Kanzlerin darstellen, als Krisenmanagerin darstellen, als jemand, der in diesen turbulenten Zeiten die Bundesrepublik ganz ruhig, und da ist sozusagen ihr rednerisches Ethos, passt da auch ganz gut, ganz ruhig durch dieses stürmische Fahrwasser führt. Und ich rechne damit, dass sie heute Abend ganz, ganz deutlich mit dem Amtsbonus spielt.
Es gibt Leute, die sagen, Merkel fasziniere vor allem durch die großartige Langeweile, die sie verbreite in ihren Reden. Wieso schadet ihr das nicht?
Weil sie eben dadurch schafft, sich ein Image aufzubauen einer Politikerin, die es gar nicht nötig hat, sozusagen durch Reden zu glänzen, sondern die in Ruhe ihre Amtsgeschäfte sozusagen abwickelt und damit unterm Strich ja eine Politik macht, die dem Land gar nicht schlecht tut.
Aber rhetorisch unbrillant, das war sie ja schon, bevor sie Kanzlerin war.
Ja, das stimmt natürlich, aber sie scheint doch jemand zu sein, der vor allem in solchen nicht öffentlichen Formaten, in Diskussionen, in Hintergrundgesprächen, in Kaminzimmergesprächen eine große Anziehungskraft, eine große Wirkung auf Menschen hat. In der Öffentlichkeit hat sie das sicher nicht.
Dietmar Till, heute Abend haben beide, Merkel und Steinbrück, jeweils nur 90 Sekunden Zeit für ihre Antworten. Wem kommt das zugute?
Ich würde sagen, das ist was vermutlich Steinbrück eher zugute kommt. Das ist jemand, der auch sehr schnell sprechen kann, der sehr pointiert sprechen kann, der Dinge wirklich zuspitzen kann. Und das könnte ihm sozusagen helfen.
Diese Fernsehdebatte, die wird ja von ARD, ZDF, RTL und Pro7 gemeinsam produziert. Und jedes dieser Programme hat eine eigene Moderatorin, einen eigenen Moderator gestellt. 4 Moderatoren, darunter Stefan Raab, 2 Kandidaten, die gegeneinander antreten sollen. Wie beeinflusst denn dieses 4:2 das Rededuell?
Das Rededuell selber glaube ich gar nicht so sehr. Stefan Raab ist so ein bisschen der große Unbekannte, kein politischer Journalist, sondern ein Unterhaltungsmoderator, der durch ganz viele Formate aufgefallen ist. Von ihm könnten vielleicht spannende Fragen kommen, weil er sozusagen den ganzen Rahmen sprengen könnte.
Stellen wir uns vor, Sie würden einen der beiden Kandidaten, Merkel oder Steinbrück, hinein ins Studio begleiten. Was würden Sie ihm oder ihr als letzten Rat ins Ohr flüstern?
Das Wichtigste ist bei einem Redner generell, sich selber treu zu bleiben, dass man nicht versucht, bei so einem Anlass irgendwie eine Rolle zu spielen, sich zu verstellen, sondern dass man ganz echtes, authentisch ist. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und in die Richtung würde ich nochmal was flüstern.
Dietmar Till, Professor für Rhetorik an der Universität Tübingen. Ab heute soll es Tieren auf dem Bauernhof besser gehen. Die neue Tierschutzverordnung, die heute in Kraft tritt, fordert tierfreundlichere Ställe, konkret mehr Platz für Milchkühe, Gummiböden für Mastrinder, ständig zugängliche Tränken für Kälber und Schweine. Viele Bauern ärgern sich nicht nur über die Kosten für die Umbauten, einige sagen auch, die neuen Vorschriften schaden den Tieren. Katrin Hug hat sich im Stall umgehört.
Pfeift Emil Zwingli seinen Kühen, dann wird's laut. Eine Weide in Wattwil im Toggenburg. Ein schmuckes Bauernhaus wie aus dem Bilderbuch. Die Bauern hier setzen auf Milchkühe und Jungtiere. Für Ackerbau ist es zu nass hier. Zinia, eine Kuh mit großen Augen und gekrausten Fransen auf dem Kopf, will getätschelt werden.
Das ist ganz speziell. Die würden am Schritt und Tritt überall hin anlaufen. Das ist so ganz speziell.
Der Laufstall ist 31 Jahre alt. damals ein Novum. Eine große Halle, 35 x 30 Meter, die Kühe stehen zwischen Metallboxen, Jungtiere, Kälber, der Ventilator surrt. Die Kühe wechseln ab, sind drinnen und draußen. Zwingli war ein Pionier der Laufstelle, befürwortet tiergerechte Haltung. Trotzdem, mit der neuen Tierschutzverordnung werde übertrieben. Die vorgeschriebenen Maße der Tierboxen seien zu breit.
Wenn Tiere zu viel Platz haben, das heisst, wenn die Boxen zu breit sind, dann gibt es vielfach, dass die Tiere so halb quer reinlegen und dann haben sie viel grössere Probleme mit Aufstehen. Und dann ist schon vielfach vorher, dass die Tiere untergerutscht sind und wegen diesen Boxen nachher nicht mehr können aufstehen können.
Das Problem sei also, die Kühe könnten sich unter dem Gestänge einklemmen und verletzen.
Das ist eine Tierquälerei. Da hat man über die Schnur gehauen, da ist man zu breit gegangen.
In der Forschungsstelle Agroscope in Tenniken im Kanton Thurgau wurden diese Maße bestimmt. Beat Wechsler ist der Leiter des Zentrums für tiergerechte Haltung. Er steht im hellen und luftigen Boxenlaufstall der Forschungsstelle, ein Vorzeigestall für die Bauern. Wechsler sagt, größere Tierboxen seien wichtig.
Das ist so begründet, dass seit dem 81 Tiere einfach grösser geworden sind.
Dass die Boxen nun zu breit seien, dass Kühe unter das Gestänge rutschen würden, das kann Wechsler nicht nachvollziehen.
In der Regel liegen die Tiere schön eins neben dem anderen. Je nachdem, wie der Boxentrennbügel gestaltet ist, ist es sehr schwierig für die Tiere, dass sie unter den Bügel hineinkommen. Aber natürlich kann es im Einzelfall in der Praxis bei einem einzelnen Tier mal so eine Situation geben. Aber das, was Sie hier sehen, ist eigentlich schweizweit Praxis. Seit Ende 90er Jahre werden alle Ställe so gebaut.
Wechsler geht davon aus, dass die Tierboxen nun nicht noch weiter vergrößert werden müssen. Er gesteht aber ein, die Situation der Bauern heute sei angespannt.
Natürlich ist es bei jeder Veränderung, die nötig ist auf dem Betrieb, ist immer die Frage, lohnt es sich noch oder lohnt es sich nicht mehr.
Doch der Tierschutz sei auch wichtig. Die Bevölkerung befürworte das. Zurück in Zwinglis Hof. Der Druck auf die Bauern wird größer. 5 Jahre hatten die Bauern Zeit, ihre Ställe umzubauen oder neu zu bauen. Doch viele handelten zu spät.
Viele Bauern haben bis im letzten Moment nicht gewusst, was sollen sie machen, sollen sie noch investieren. Viele haben den Bickel verworfen und haben gesagt, also das nützt nicht mehr, wenn man da noch mal Geld in die Finger nimmt. Und andere haben gewartet, ja, was macht jetzt der Sohn? Kommt er zurück zur Landwirtschaft oder geht er auch weg? Muss ich noch oder soll ich noch? Man hätte das nicht vor 5 Jahren einfach dann schon entscheiden können, Punkt, man macht etwas.
Zwingli selber musste nur kleinere Anpassungen machen. Trotzdem ärgert er sich im Namen seines Berufsstands. Die Unsicherheiten im Milchmarkt und dann dauernd immer wieder neue Vorschriften, da sei es schwierig, sich zu behaupten und für die Zukunft zu planen.
Gerade jetzt die breite Masse, das gibt sehr teure Ställe gegenüber vom Ausland. Und schlussendlich von der abgelieferten Produkte im Ausland und mehr hockt nachher auf dem gleichen internationalen Markt gegenüber. Und nachher fragt man sich, warum man die Schweiz nicht konkurrieren kann.
Viele Bauern mussten neu bauen oder umbauen. Und wieder andere stellten auf kleinere Kühe um.
Und dass man da jetzt einfach eine kleine Rasse müsste einstellen müsste, nur dass man diesen Zentimeter gerechnet kann, das finde ich ganz eine billige Lösung. Und das darf man den Bauern nicht zumuten.
Das wäre für Zwingli, der mit seinen Kühen schon viele Preise gewonnen hat, nie in Frage gekommen.
Aus dem Toggenburg, Katrin Hug. Das Spital ist ein Ort, an dem viel Trauriges geschieht. Unheilbare Krankheiten werden entdeckt, Menschen sterben. Das Spital ist aber auch ein Ort des Glücks, vor allem die Geburtsabteilungen. Und deshalb haben sie für viele Spitäler auch eine wichtige Rolle im Marketing. Welche Folgen das hat, zeigt Gaudenz Wacker am Beispiel des Bethesda-Spitals in Basel. In der Privatklinik eröffnete diese Woche die neue Geburtsklinik.
Die neue Wöchnerinnenabteilung des Basler Bethesda-Spitals erinnert eher an ein 4-Sterne-Hotel als an eine Geburtsklinik. Architekt Andreas Tobler zupft in einem Zimmer die auberginenfarbigen Vorhänge zur Seite und schwärmt vom Ausblick in den Spitalpark.
Man hat direkten Blick ins Grüne. Wir haben im letzten Moment auch noch die Brüstung noch mal weiter runter gemacht, damit man wirklich den Durchblick hat im Park hinein. Wir sind schon halb am Betonieren gewesen, wo wir dann gesehen haben, doch, das muss noch tiefer sein.
An nichts soll es fehlen. Die ersten, noch wackeligen Schritte nach der Geburt wagen Mütter im Einzelzimmer auf geräuchertem Eichenparkett. Besucher empfangen sie auf erdfarbenen Kunstledersofas, Designerleuchten spenden mildes Deckenlicht. All das selbstverständlich bei maximaler medizinischer Sicherheit, wie die Verantwortlichen betonen. Die Geburtsabteilung am Bethesda-Spital hat eine über 70-jährige Tradition. Doch wenn sich beliebte Geburtskliniken in funkelnde Wohlfühloasen verwandeln, stecke dahinter nicht nur Renovationsbedarf, sondern auch Vermarktungskalkül, sagt Gesundheitsökonom Stefan Felder von der Universität Basel.
Eine Geburtsabteilung kann in einem Spital die Juwelabteilung sein. Und Sie können also in jedem Spital feststellen, dass die Geburtsabteilung immer besonders schön eingerichtet ist. Sehr hell, das Licht kommt rein, die Flure sind schön ausgebaut. Und das zeigt eben, dass eine Geburtsabteilung etwas Besonderes ist.
Etwas Besonderes, das liegt auch daran, dass die werdenden Mütter genügend Zeit haben, sich für eine bestimmte Geburtsklinik zu entscheiden. Seit die Schweizer Spitäler mit Fallpauschalen abrechnen, haben Gebärende mehr oder weniger Wahlfreiheit, können ihre Klinik frei aussuchen. Geburtsabteilungen stehen also unter einem besonderen Wettbewerbsdruck. Eine spezielle Stellung nehmen Geburtskliniken aber seit jeher ein, weil eine Geburt meist mit Freude, mit Glück und Zaubermomenten verbunden ist, weiß Chefärztin Irene Hösli, die am Basler Unispital die Geburtshilfeabteilung leitet.
Es ist ein ganz besonders einschneidender Moment. Es entsteht mit dem neuen Leben auch eine neue Welt. Und das ist, glaube ich, für jedes Paar, das das erlebt hat, so ein besonderer Moment, den man einfach nie vergisst.
Mit so vielen positiven Emotionen kann keine andere Spitalabteilung punkten. Der Direktor des Bethesda-Spitals mit seiner neuen Geburtsklinik, Thomas Hodin, sagt es offen.
Die Geburtshilfe als Sympathieträger gibt eine emotionale Bindung zum Spital. Man ist schon mit einem freudigen Ereignis eigentlich im Spital und durch das gibt es eine Beziehung. Und das kann dann durchaus Auswirkungen haben für spätere Eingriffe, die am Spital gemacht werden, dass man dann wieder das Spital, wo man geboren ist, wählt.
Und das betrifft nicht nur die glückliche Familie. Auch die Besucher auf dem erdfarbenen Kunstledersofa landen vielleicht einmal als Patienten auf dem Operationstisch. Auch Sie können Ihr Spital selber wählen. Geburtskliniken funktionieren so als Imageträger mit Multiplikatorenwirkung. Das Bethesda-Spital setzt auf Ausbau. Es strebt in den nächsten Jahren etwa 50% mehr Geburten an. Auch am Basler Unispital steigen die Zahlen kontinuierlich. Und nur wenige Kilometer entfernt will das Basel-Bieter Bruder-Holz-Spital seine Frauenklinik komplett erneuern. Entsteht so nicht ein Überangebot? Nein, sagt Gesundheitsökonom Stefan Felder. Die Spitäler hätten ein unternehmerisches Risiko und berechneten daher ihren Bedarf genau. Unispital-Chefärztin Irene Hösli ist etwas vorsichtiger. Diese Ausbauten rechneten sich nur, wenn die Region Basel weiterhin wirtschaftlich prosperiert und Auswärtige anzieht. Die entscheidende Frage sei daher,
ob in Basel-Stadt und Basel-Land genügend Arbeitsplätze erhalten bleiben oder auch geschaffen werden, um jetzt auch für internationale Paare, die hierher kommen und hier arbeiten, ob die dann auch Stellen finden. Und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, ich denke, dann könnte es plötzlich auch zu einem Überangebot kommen.
Sicher ist also, schwangere Frauen bleiben von den Spitälern umworben.
Karin Zwacker aus Basel. Das war das sonntägliche Echo der Zeit, verantwortlich heute Marcel Jäcke. Für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Roman Fehlinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.